Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts. Pur der HSV. Wir sind zurück aus der Sommerpause, hat etwas länger gedauert, aber wir nehmen jetzt wieder einen Podcast auf und wir, das in diesem Fall meine Wenigkeit Thomas Husmann, und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, ich freue mich auch.
Und natürlich sind wir nicht allein, sondern haben einen besonderen Gast für diese 13. Folge unseres Podcast-Formats. Und es handelt sich dabei um einen Neuzugang vom SC Paderborn, Innenverteidiger und zugleich HSV-Kapitän, der 31. seit der Bundesliga-Gründung 1963. Die Rede ist von Sebastian Schonlau. Moin Bascho.
Moin Tom, moin Lars.
Bascho, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Wie ich gesagt habe, Neuzugang und gleich Kapitän. Ist auf Anhieb ein bisschen ungewöhnlich, deshalb erübrigt sich so ein bisschen die Einstiegsfrage auch. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen, wie hast du es wahrgenommen?
Ja, ich glaube, du sprichst es ja an. Natürlich ist es ein bisschen ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass es dazu gekommen ist. Ich muss gestehen, ich habe jetzt in der Vorbereitung nicht unbedingt damit gerechnet, aber irgendwann kam der Trainer auf mich zu, hat mal Leibe zur Seite genommen, mich zur Seite genommen, ja, und hat mir einfach seinen Standpunkt so ein bisschen dargelegt. Habe ich mich natürlich gefreut, dass das überhaupt für ihn in Frage kommt und schlussendlich, dass es dann auch geklappt hat.
Was zeichnet für dich allgemein einen guten Kapitän aus?
Natürlich, ein Kapitän muss vorangehen. Ja? Er muss vorne weggehen, muss Verantwortung übernehmen, sowohl in guten, wahrscheinlich noch mehr sogar in schwierigen, schlechteren Zeiten. Ich glaube, ein Kapitän muss kommunikativ sein, muss immer für seine Jungs da sein und stellt natürlich in gewisser Weise so das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer eben da.
Jetzt gibt es diesbezüglich ja sicherlich auch verschiedene Führungsstile. Du kennst die Rolle ja schon, hast die vergangene Saison auch beim SC Paderborn eingenommen. Wie füllst du sie persönlich aus? Mit welcher Herangehensweise?
Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der nur noch schreiend über den Platz läuft oder alles anbrüllt, was irgendwo rumläuft. Ich versuche das schon ein bisschen lockerer, entspannter in gewisser Weise zu lösen. Natürlich, wenn man mal das Wort heben muss, dann mache ich das sicherlich. Ich glaube, das gehört auch dazu. Prinzipiell will ich aber auch mit Leistung natürlich vorangehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Hast du dir von anderen Kapitänen in deiner bisherigen Laufbahn auch irgendwas abgeguckt oder entwickelt man eigentlich seinen eigenen Stil komplett selber?
Ich glaube schon, dass du natürlich deinen eigenen Stil entwickeln musst, weil sonst glauben dir die Jungs das nicht, glaubt der Trainer das nicht, die Fans, alle, die dazugehören. Nichtsdestotrotz, wir hatten beispielsweise mit Uwe Hünemeyer in Paderborn zeitweise einen Kapitän, definitiv immer Führungsspieler, auch wenn er vielleicht nicht immer die Binde hatte, von dem ich mir sicherlich eine ganze Menge abgeguckt habe. Uwe war super professionell, hat in jedem Training wirklich alles gegeben, ist immer vorweggegangen. Und das war schon beeindruckend.
Das hast du vorhin einmal gesagt, ein Kapitän wird vielleicht gerade dann wichtig, wenn es nicht gut läuft, wenn mal ein schwerer Moment kommt. Hier bei unserem Podcast wollen wir eher so ein bisschen Personen hinter den Menschen vorstellen, weg vom Tagesaktuellen. Trotzdem einziger kurzer Rückblick, eine Woche zurück etwa, Stadtderby verloren. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was war da los in der Kabine und wie hast du da vielleicht auch als Kapitän reagiert?
Ja, direkt nach dem Spiel ist es natürlich schwer, da irgendwie die passenden Worte dann zu finden. Ich glaube, das ist auch gar nicht gefragt, weil da ist natürlich jeder so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Wir haben uns sicherlich letzte Woche gegen Pauli was komplett anderes vorgestellt. Und das tat dann schon weh, natürlich so, um ein bisschen auf den Boden der Tatsachen vielleicht zurückgeholt worden zu sein. Wichtig ist nur, glaube ich, danach, dass man das richtig einordnet. Natürlich, wir wollten unseren Fans den Sieg schenken, das ist uns nicht gelungen, das tut uns auch leid. Aber trotzdem, wir haben uns im Nachgang das Ganze angeguckt und sind uns sicher, dass wir trotzdem auch aus dieser Situation wieder gestärkt herausgehen.
Als Neuzugang Kapitän zu werden, ist ja was Besonderes, da muss man sicherlich auch einen ausgeben, das haben wir auch mitbekommen und einer deiner Mannschaftskameraden hat dementsprechend eine Frage.
Moin Bascho, ich bin's Mefo. Erstmal liebe Grüße. Du hast ja schon die Mannschaft eingeladen mit einem Foodtruck. Das war ja echt eine super Idee. Jetzt frage ich mich aber, ob du deinen Fastnachbar Oma zum Essen einlädst.
Ja, freut mich natürlich, dass der Mefo sich gemeldet hat. auf jeden Fall, doch. Ich muss mich sowieso noch revanchieren. Wir waren letzte Woche essen, da hat er mich wieder eingeladen. Von daher, ich stehe da definitiv in seiner Schuld, ja.
Sehr gut. Und ihr werdet anscheinend Nachbarn.
Ja, zumindest um so ein paar Ecken. Wir haben es nicht wirklich weit zueinander. Ist ganz schön. Ich verstehe mich echt gut mit Meffo. Ich glaube, das sind 7-8 Minuten Fußweg, die wir zwischen uns haben. Und von daher, ja, ist es natürlich schön, dann immer mal mittags oder auch abends mal essen zu gehen, bisschen zu quatschen.
Ihr habt also beide schon was in Hamburg gefunden. Wie schwer war das? Wie lange hat es gedauert? Und was war ausschlaggebend für die Entscheidung jetzt, wo ihr hingezogen seid?
Ja, ich komme natürlich mit Paderborn aus einer etwas kleineren Stadt, deswegen ich wollte schon gerne ja dahin, wo ein bisschen was los ist. Das ist natürlich jetzt in Hamburg auch nicht allzu schwer, wenn man nicht zu weit rausgeht. Ja, grundsätzlich, klar, die Mietpreise haben mich schon ein bisschen überrascht. Da musste ich schon mal kurz schlucken, als ich das zum ersten Mal gemerkt habe. Aber gut, auch daran wird man sich gewöhnen, muss man sich gewöhnen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mittlerweile was Schönes gefunden habe. Ja, deswegen, super Geschichte.
Was macht für dich das eigene Zuhause aus? Wie muss es aussehen?
Entspannt. Wenn ich nach Hause komme, will ich mich wohlfühlen. Ja, will im Idealfall nichts mehr oder an nichts mehr denken müssen, sondern ja, ich komme nach Hause, setze mich auf die Couch und kann einfach mal zufrieden sein, so ungefähr. Das bedeutet mir schon viel, ja.
Stehen da noch ein paar Umzugskartons oder bist du jemand, der sofort dann, weil er sich wohlfühlen will, alles ausräumt oder ist Wohlfühlen dann Couch und Fernseher und...
Na, ich bin froh, dass meine Freundin mir ein bisschen im Nacken sitzt, dass die da ein bisschen Druck macht, dass ich ja da schon so ein bisschen Ordnung reinkriege. Grundsätzlich, klar, bleibe ich natürlich auch mal gerne liegen und denke, ach, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, davon wird es nur leider nicht besser. Das verstehe ich mittlerweile auch ganz gut. Und deswegen, ja, so klar, kleinere Sachen muss man natürlich immer noch machen, aber das große Ganze haben wir ganz gut geschafft bisher.
Entscheidest du dich dann schnell bei so Sachen, die dann neu eingerichtet werden müssen? Oder Lampen ist bei uns immer schwer gewesen. Da hingen nach 2 Jahren noch keine ordentlichen Lampen.
Also Lampen ist ein katastrophales Thema. Ich bin nicht so oft umgezogen, aber jedes Mal, wenn ich es musste oder durfte, wie man es sehen will, war Lampen sicherlich das Letzte, um was wir uns gekümmert haben. Und das hat ja mit Abstand am längsten gedauert. Grundsätzlich, ja, habe ich schon meine Vorstellung, wie die Sachen aussehen sollen. Ja, aber ich brauche jetzt nicht ewig lange, um mich da zu entscheiden, denke ich.
Packst du selbst auch grundsätzlich an? Also handwerklich begabt, oder?
Leider gar nicht, wirklich überhaupt nicht. Wobei, ich habe diesmal, wir haben unseren Fernseher an die Wand gehangen und ich hatte tatsächlich selber die Bohrmaschine in der Hand. Habe mich echt gut gefühlt dabei, hat sogar einigermaßen gut geklappt. Der Spiegel hängt ein bisschen schief. Aber zumindest den Fernseher haben wir gerade hinbekommen, deswegen, da war ich schon stolz auf mich.
Sehr gut, sehr gut. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du hast eben angesprochen, Kapitän oder auch so, wie du deine Rolle als Führungsspieler betrachtest, da gehört viel Verantwortung zu, viel Durchsetzungsfähigkeit. Liegt dir das im Blut oder woher schürt das, wenn wir vielleicht mal auf so deine ganz jungen Anfänge zurückblicken?
Ja, ob es im Blut liegt, ist eine gute Frage. Ich glaube, in meiner Jugend so hatte ich, ich bin immer ein bisschen später gewachsen, generell vielleicht ja schon so ein bisschen so ein Spätentwickler. Deswegen musste ich mich, ja, wenn ich es körperlich vielleicht nicht ganz geschafft hatte, mich durchzusetzen, musste ich es auf eine andere Art und Weise tun. Das kommt mir, glaube ich, heutzutage sicherlich noch ein bisschen entgegen. Ja, und deswegen, klar, durchsetzen ist ja immer ein Thema. Es geht ja nicht nur, ist ja nicht nur im Sport, sondern Schule, im Privaten, klar, im anderen Rahmen dann, aber auch da muss man sich ja in gewisser Weise durchsetzen. Ja, ich glaube, das gelingt mir im Großen und Ganzen ganz gut.
Welche Erinnerung hast du an dieses Durchsetzen? Du hast ja auch einen 2 Jahre älteren Bruder. Da stellt man sich dann kämpferisch vor.
Ja, durchaus. Wobei ich ein super Verhältnis zu meinem Bruder habe. Wir haben immer ja viel gespielt früher, aber klar, wenn es natürlich darum ging, wer jetzt mal länger eine Stunde am Computer sein durfte, ja, da sind nicht die Fäuste geflogen, aber wir haben uns schon ein bisschen gekabbelt. Ganz so schlimm war es da nicht. Ja, natürlich muss man sich da durchsetzen, aber das macht es auch irgendwo aus und das macht ja auch Spaß.
Ist es richtig, dass du auch durch ihn zum Fußball gekommen bist, dass du auch bei ihm mit angefangen hast, in der Mannschaft zu spielen?
Ja, wenn ich meine ja, wir sind generell eine Fußballerfamilie, glaube ich, kann man schon so sagen. Mein Opa war immer schon damals bei unserem immer Heimatverein in Warburg aktiv, mein Vater auch. Ich glaube, mein Bruder wurde dann direkt nach seiner Geburt bei unserem im Heimatverein Mitglied, wurde direkt angemeldet. Und dann war es natürlich eigentlich von vornherein klar, dass ich immer mitgehe, in meinem großen Bruder dann irgendwo hinterherlaufe und dann sicherlich auch ein bisschen mitkicke.
Und so waren dann auch die ersten Mannschaften, dass du höher mitgespielt hast, oder?
Genau, ich glaube, es war eine ganze Zeit lang, dass ich immer bei meinem Bruder in der Mannschaft dann auch häufig dabei war. Ich glaube, die Hose hing mehr zu den Knöcheln als zu den Knien, aber gut, es war trotzdem für mich wunderbar. Ich hatte immer Jungs um mich herum, mit denen ich das machen konnte, was ich am liebsten mache. Das ist nun mal Fußball spielen. Das war schon früher so, das ist heute noch so, das wird wahrscheinlich auch immer noch so sein, selbst wenn ich irgendwann vielleicht mal 60 bin und mich nicht mehr ganz so gut bewegen kann. Das waren halt damals so die Anfänge.
Du bist im Grunde gar nicht rausgekommen, da bei der Familie Fußball auch anzufangen.
Nein, ich glaube, wirklich, wirklich viele Alternativen gab es da nicht. Natürlich, wir waren immer mit Spaß dabei, das war jetzt keine verkrampfte Sache. Es wäre schon ungewöhnlich gewesen, wenn ich jetzt zum Tanzen gegangen wäre oder sonst was. Ja.
Gab es irgendeine andere Sache, die dich damals auch interessiert hat, Sportart spezifisch?
Wir haben Tennis gespielt. Tennis, ja, macht mir nach wie vor super viel Spaß. Es ist echt eine coole Geschichte. Klar, wir können es jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel spielen, aber früher in der Jugend habe ich sowohl Fußball gespielt als auch Tennis und mache es jetzt beispielsweise in der Sommerpause. Versuche ich meinen Bruder oder meinen Vater dann nochmal hin und wieder herauszufordern.
Es steht ja schon ein gewisser Unterschied da, ne? Einzelsport auf der einen Seite, Mannschaftssport auf der anderen. War das auch der Grund, warum du dann eher beim Fußball geblieben bist oder wie fiel die Entscheidung?
Ja, eigentlich war es immer eine leichte Entscheidung, weil Fußball gehörte von Anfang an zu mir und Tennis kam dann irgendwann dazu, hat auch Spaß gemacht. Aber grundsätzlich, ja, ich mag es einfach mit anderen Jungs auf dem Platz zu stehen, gemeinsam sich zu freuen, vielleicht auch mal sich zu ärgern. Aber Fußball, ja, viel geht da nicht drüber.
Das hast du vorhin schon erwähnt, dass du eher so ein bisschen der Spätstarter warst, was die Körpergröße angeht. Uns ist zu Ohren gekommen, viele haben gesagt, der Basti war immer der Kleinste. Wie war das für dich? Also ich kenne es selber aus meiner eigenen Erfahrung, bin auch ganz spät erst gewachsen und da muss man sich ja echt durchboxen, oder? Wie hast du das erlebt, dass du oft der kleinste Spieler dann warst?
Ja, auf jeden Fall. Ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich natürlich auch häufig mit älteren Spielern oder Jungs zusammengespielt dann. Aber für mich war es immer eine schöne Geschichte irgendwie. Ich war was Besonderes. Also ich war der Kleinste, bin dadurch ein bisschen hervorgestochen in gewisser Weise. Und es hat mir aber immer Spaß gemacht. Ich konnte einfach immer das machen, was ich wollte. Und klar, habe da dann auch sicherlich, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, gelernt, mich in gewisser Weise durchzusetzen.
Du hast ja dann bei dem Verein, wo dein Opa und dein Papa auch schon waren, bei den Sportfreunden Warburg 08 angefangen. Wann ist es zum ersten Mal bei dir so präsent geworden, da möchte ich auch als Profi, ich möchte Profifußballer werden? War das schon in den jüngeren Jahren so?
Das kann ich gar nicht genau beantworten, aber ich glaube, klar, jeder Fußballer, jeder kleine Junge träumt natürlich irgendwann davon, in so großen Stadien zu spielen, wie wir es jetzt tun. Wir sind dann auch teilweise, waren mal in München, haben mal beim Training zugeguckt oder in Dortmund. Es gab für mich eigentlich nie was Größeres, als Fußballspieler zu sein. Wann das jetzt genau war, kann ich gar nicht genau sagen, aber natürlich hat man auch mit 5, 6, 7 Jahren schon irgendwo ein Trikot von einem Bundesliga-Verein getragen. Und deswegen für mich gab es nie so wirklich eine richtige Alternative. Also wirklich arbeiten wollte ich noch nie.
Weißt du noch, von welchem Club deine ersten Trikots waren? Also mit wem wächst man in Warburg, Nähe Paderborn? Klar, aber die waren damals noch nicht so weit oben. Mit wem wächst man auf?
Ich glaube tatsächlich, mein erstes Trikot war von Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Namen hinten drauf hatte, könnte ich echt nicht mehr sagen, aber genau, das war das erste Trikot.
BVB also. Jetzt hast du gesagt, du hast dadurch gelernt, dadurch, dass du immer der Kleinste war, dich spielerisch vor allen Dingen zu entwickeln. Das sieht man ja auch an deinem heutigen Spiel. Wer hat dir denn das Kicken richtig beigebracht? War es dein Papa zuerst oder gab es doch besondere Förderer?
Klar, mein Vater war immer dabei, gefühlt. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich meine Mutter natürlich auch erwähnen, sonst wird die noch böse. Nein, Spaß. Mein Vater hat uns immer unterstützt, war quasi gefühlt immer dabei, wenn wir ja auf dem Fußballplatz waren oder am Wochenende dann Spiele gespielt haben. Nichtsdestotrotz gab es natürlich einen Trainer in meiner Jugend mit Ludger Krull, der mir unheimlich weitergeholfen hat, ja, der ein unfassbarer Trainer ist in meinen Augen. Und da bin ich ihm sicherlich dankbar für alles, was er für mich oder für uns Jungs dann auch in der Jugend getan hat.
Genau von diesem Ludger Krull, du erwähnst ihn, von dem haben wir jetzt auch eine Frage für dich.
Hi, Basti. Ja, ja, jetzt bist du hier im Podcast vor der HSV. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck, du bist auch so ein bisschen gerade auf der Überholspur. Ich glaube, der Wechsel nach Hamburg, das ist irgendwie nochmal, ja, was ganz Besonderes. Ich finde es ja auch eh cool, muss ich echt sagen, dass du bei den Rothosen kickst. Wir hatten ja uns schon mal kurz darüber ausgetauscht. Ja, es geht hier noch um eine Frage und die meine ich tatsächlich ganz im Ernst. Und zwar, was hat dich am meisten oder bisher am meisten beeindruckt beim HSV? Das ist für mich auf jeden Fall eine spannende Frage. Zumal der HSV ja nun wirklich ja, was ganz Großes immer noch ist im deutschen Fußball. Vielleicht auch eher jetzt nur für die zweite Liga, aber wir hoffen, ne, dass es ja auch irgendwie nochmal dann eine Etage höher geht. Okay, ansonsten beste Grüße, mach's gut, ciao.
Ja, ich freue mich natürlich, dass Ludger die Zeit gefunden hat, ein paar Worte zu finden. Ja, er erzählt schon sehr gerne, wie man, glaube ich, gemerkt hat. ja, ich, um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das eine jetzt herauszupicken ist wirklich schwer. Natürlich ist es hier von der Größe mit dem ganzen Umfeld, das ist ja für mich unfassbar, ist einfach was Neues. Ja, auch, dass ich beispielsweise jetzt hier sitze und einen Podcast für meinen Verein aufnehme. Das bin ich natürlich nicht gewohnt und das sind einfach Sachen, ja, die mich irgendwo unendlich freuen einfach. Klar, wenn ich die Mannschaft sehe, die Qualität im Training, das ist schon brutal, macht wirklich richtig, richtig viel Spaß und deswegen glaube ich, wäre es nicht fair, jetzt eine Sache rauszusuchen, aber ja, es gibt schon viele besondere Dinge hier beim HSV.
Sehr schön. Man hat auch in seiner Stimme gehört, dass das auch für ihn irgendwie auch noch was Besonderes ist, wenn ein Spieler, den er auch so, wie du gesagt hast, gefördert hat, jetzt auch so einen Weg eingeschlagen hat, oder? Also du hast auch sehr geschmunzelt, als du das Ganze gehört hast, dass man hat das Herz bei ihm springen hören so ein bisschen, oder?
Ja, ich stehe nach wie vor im Kontakt mit Ludger. Wir quatschen immer mal wieder. Er guckt sich, glaube ich, alle Spiele an, wo er es irgendwie einrichten kann. Und es macht schon Spaß, mit ihm über Fußball zu reden. Ja, wie gesagt, ich bin es gewohnt aus meiner Jugend. Fußball verbinde ich natürlich auch mit ihm. Und deswegen, glaube ich, hört man bei ihm auch den Spaß heraus, wenn er solche Fragen stellt oder meinen Weg beobachtet.
Was war so besonders an ihm? Du hast ja vorhin auch schon mal ein großes Lob für ihn gefunden als Trainer, aber ja auch als Mensch irgendwo. Also es ist ja, wenn man Jugend und Kinder trainiert, auch immer so ein Spagat manchmal.
Ja, ich glaube, er hat es natürlich immer geschafft, uns zu begeistern. Hat eine unfassbare Vielfalt in seinem Training gehabt. Wir haben nie wirklich das Gleiche trainiert, sondern ja, hatten immer neue Übungen, haben ganz viel Fußball gespielt. Das war jetzt nicht so dieses, wir kommen auf den Platz und laufen uns erst einmal 10 Runden ein und danach wird nur gebolzt. Nee, sondern er hat das schon immer viel im Blick gehabt, hat viel auf Technik geachtet, und hat uns einfach den Spaß am Fußball gegeben. Und dafür bin ich ihm echt, echt dankbar.
Ganz freiwillig hast du das ja nicht gemacht, dass du zurückgekehrt bist. Müssen wir leider auch ansprechen, aussortiert worden, weil zu klein und zu schmächtig.
Ja, ich dachte, das übergehen wir, aber nein, ja. du hast natürlich recht. War nicht meine eigene Entscheidung. Klar, hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre ich auch damals in Paderborn geblieben. Aber es war natürlich der Fall. Ich war in der U16, ich glaube, ich habe 35 Kilo gewogen. Mein schwerster Mitspieler hat aber 70 gewogen. Ja, und dann, klar, kam halt diese Aussage, du bist zu klein, zu schmächtig. Ja, war im ersten Moment schon ein bisschen irgendwie so ein Schock für mich, dass es da jetzt nicht weiterging. War trotzdem Fußball, egal wo man spielt. Und ich hatte dann auch wieder meinen Spaß wiedergefunden in Warburg.
Wie bist du mit diesem Moment umgegangen? Also ich meine, bis 15, 16 Jahre, da entscheidet sich's ja auch so ein bisschen und dann wird dir gesagt, ja nee, bei uns nicht mehr. Also macht ja auch was mit einem.
Das stimmt, wobei das in Paderborn war ja trotzdem noch nicht so richtig dieses Nachwuchsleistungszentrum, wie man es vielleicht heute in gewisser Weise kennt, sondern natürlich war das höherklassiger Fußball, als ich den bei meinem Heimatverein gespielt habe. Aber trotzdem, das war jetzt zumindest für mich hieß das noch nicht, jetzt ist alles vorbei. Natürlich kriegst du erst ein bisschen so einen Schrecken und denkst dir, oh, okay, hierfür reicht es jetzt nicht. Sehe ich vielleicht ein bisschen anders, aber gut, haben sie jetzt nun mal so entschieden. Und deswegen glaube ich, ja, bin ich da relativ schnell drüber hinweggekommen, gerade weil ich dann auch in Warburg schnell wieder das Gefühl hatte, einfach Spaß am Fußball zu haben und ja, auch zu sehen, dass ich ein ganz guter Kicker bin.
Du bist dann aber auch nochmal zurückgekehrt wieder. Also ganz böse konntest du denen nicht gewesen sein. Du hast es selber schon angesprochen. Du hast dann nochmal den Weg nach Paderborn genommen. Wie kam das zustande?
Ja, es lief einfach in Warburg ganz gut für mich. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich nochmal eine größere Aufgabe vielleicht einfach annehmen will. Und ich hatte diesen Traum vom Profifußball natürlich nie aufgegeben. Paderborn war da nun mal am nächsten dran und deswegen ja, war es für mich jetzt keine schwierige Überlegung, dann versuche ich es halt nochmal. Weil nur wenn es beim ersten Mal nicht klappt, heißt es ja nicht, dass es beim zweiten oder dritten Mal genauso ist. Und von daher ja, bin ich froh, dass ich dann damals zum Probetraining gehen durfte, dass ich da genommen wurde und dass es alles so seinen Lauf nahm.
Stimmt es, dass du dich ganz eigenständig da angemeldet hast?
Ja, das stimmt. Also ich habe mich bei Paderborn gemeldet. Wir hatten damals einen Bekannten, der hatte den Kontakt zu dem damaligen Manager Michael Born gesucht. Und so wurde das Ganze dann eingestielt. Ja, und war nicht die schlechteste Idee, die wir hatten.
Aber es war schon so ein bisschen unter, ja, ich will nicht sagen heimlich, aber du hast das nicht jedem erzählt. Stimmt das?
Ich glaube schon. Wir haben das erstmal so ein bisschen ja, für uns behalten natürlich. Du weißt ja am Ende auch nie, was dabei rumkommt oder ob das klappt. Ich glaube, mit den größten Erwartungen sind wir jetzt sowieso nicht dahin gegangen. Oder bin ich auch nicht dahin gegangen. Ich glaube, wäre ich irgendwo traurig gewesen, wenn es auch nicht geklappt hätte, aber das hätte jetzt meine Welt nicht zusammenbrechen lassen oder ähnliches. Aber ja, natürlich wollten wir es erstmal für uns behalten.
Wer ist wir in dem Fall?
Ja, ich und meine Leute drumherum. Ich weiß gar nicht, inwieweit mein Vater da wirklich involviert war, weil ich glaube, er hat das im Ganzen ein bisschen kritisch gesehen, weil er natürlich die Erfahrungen ja vorher mit mir in Paderborn gemacht hatte, die er nicht immer ganz gut heißen konnte, wie dann so ein Vater so ist. Er will natürlich seinen Sohn beschützen. Und ich glaube, deswegen war er nicht ganz davon überzeugt. Und es kann sogar sein, dass er es dann wahrscheinlich als Letzter mit erfahren hat.
Und das hat er dir auch nicht krumm genommen?
Nee, ich glaube im ersten Moment war er jetzt nicht unbedingt begeistert davon, aber gut, er weiß ja trotzdem, wie gerne ich Fußball spiele. Und wir hatten dann auch ein paar Gespräche dazu. Und ich habe einfach gesagt, ich will das nochmal ausprobieren. Und dann ja, hat er mir zum Glück meinen Willen gelassen.
Sehr gut. Vater ist ein gutes Stichwort für uns. Wir wollen mal hören, was dein Vater sonst noch so zu erzählen hat.
Hi Basti, hier spricht dein alter Vater. Die meisten nennen dich ja mittlerweile Bascho. Bei uns bist du aber weiterhin der Basti. So hast du in deiner ganzen Jugend geheißen und so wirst du es ja auch weiterhin sagen für uns. Jugend ist ein gutes Stichwort. Du bist immer ein lieber Junge gewesen, durchaus zielstrebig und energisch, aber trotzdem lieb. Und fast hätten wir auch gar nicht mitbekommen, dass du irgendwann mal in die Pubertät kommst, wenn da nicht die ominösen 18 Monate nach deinem 18. Geburtstag gewesen wären. Und dazu eigentlich auch meine Frage. Ich möchte eigentlich an der Stelle gar nicht von dir wissen, weshalb ich nach deiner Meinung fast aus meiner Kfz-Versicherung rausgeflogen wäre. Mich würde eigentlich vielmehr dein Zeugnisübergabetag am Gymnasium interessieren. Und dass du vielleicht nochmal kurz mir erklärst, wie dir die Heilige Messe gefallen hat vor der Zeugnisübergabe und die Stunde dann danach. Das hat ja in unserer Familie einigermaßen für Aufsehen gesorgt. Alles Gute, Basti, in der großen, weiten Welt. Bis demnächst. Tschüss.
Da scheint einiges los gewesen zu sein.
Ja, das war schon so ein bisschen meine wilde Phase, die ich da irgendwo hatte. Wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, ich war ein Spätentwickler. Das heißt, dass ich quasi so richtig rausgegangen bin, ein bisschen Party gemacht habe, mit meinen Jungs losgezogen bin. Das kam bei mir dann, ich habe das auch mit 15, 16 ein bisschen gemacht, aber es kam verstärkt, dieser ganze Abnabelungsprozess, wahrscheinlich so rund um die 18. Und da bin ich schon ein bisschen mit meinem Vater aneinander geraten, weil ihm das nicht immer so gepasst hat, was ich im Nachhinein natürlich auch ganz gut verstehen kann. Ich hatte dann, er hat es kurz angesprochen, er ist fast aus seiner Versicherung rausgeflogen, weil ich das ein oder andere Mal nicht ganz so aufmerksam war beim Autofahren. habe dann auch die ein oder andere Mauer und ein paar gegnerische Autos sozusagen mitgenommen. Okay. Um auf deine Frage zurückzukommen. Klar, ich war ein bisschen unterwegs am Tag vor meiner Abi-Übergabe oder Zeugnisübergabe. Habe es dann leider verpasst, mir einen Wecker zu stellen, beziehungsweise ich habe mir einen Wecker gestellt, aber das war dann, glaube ich, für nächsten Donnerstag anstatt für den Sonntag oder Samstag, der es dann sein sollte. Habe dann verschlafen und habe es leider nicht in die Kirche geschafft, was so Usus ist bei uns in Warburg, dass es dann erst in die Kirche geht vor der Abi-Übergabe. Und dann gab es auch einen kleinen Zwischenfall kurz vor der Zeugnisübergabe, weil ich natürlich auch ein bisschen tiefer ins Glas geguckt hatte den Abend davor, habe dann noch nicht allzu viel zu mir genommen. Am Morgen war dann sicherlich auch ein bisschen nervös, weil ich schon wusste, dass mein Vater ein bisschen sauer sein wird, wenn ich ihn gleich sehe. und dann ist mir auch ein bisschen während der Zeugnisübergabe, beziehungsweise 2,5 Minuten davor, ist mir ein bisschen schwarz vor Augen geworden. Dann lag ich da auf einmal, hatte einen niegelnagelneuen Anzug an, den mein Vater mir gekauft hatte. Dann lag ich da in der Schmacke. war nicht ganz ideal, sehe ich im Nachhinein ein, aber war trotzdem eine schöne Erfahrung.
Das ist eine schöne Geschichte. Da vergisst man auf jeden Fall nie seine Zeugnisübergabe.
Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, wir schmunzeln auch mittlerweile können wir drüber schmunzeln. Ich glaube, damals hat es meinem Vater schon echt wehgetan. Er war da auch echt eine Zeit lang sehr, sehr sauer auf mich. Nicht ganz so unrecht. aber gut, wir sind gestärkt rausgekommen.
Richtig, gestärkt und auch, wie er uns auch erzählt hat, es hatte zu dem Zeitpunkt, hast du ja schon beim SC Paderborn gespielt, hat es auch schon Kontakte, dass du im Profi-Training mitmachen durftest und das kann auch mit ein Grund gewesen sein, dass du so ehrgeizig warst, dass du und so enttäuscht, dass du da noch nicht den Schritt geschafft hast. Ist das richtig? Wie ist denn da deine Erinnerung?
Ja, ob ich enttäuscht war, dass ich es noch nicht geschafft habe, weiß ich gar nicht, aber ja, bestimmt kam da irgendwie ein bisschen was zusammen. In Paderborn lief es eigentlich zu der Zeit, würde ich sagen, dann schon ganz gut. Ich hatte eben so den Ausblick, dass es vielleicht klappen könnte. Hatte auf der anderen Seite aber auch eben viel Spaß daran, natürlich mit meinen Jungs ein bisschen um die Häuser zu ziehen und ein bisschen Quatsch zu machen. Dass das dann so geendet ist quasi, das war nicht unbedingt mein Plan. Das hatte mich dann schon auch ein bisschen überrascht. Aber ich glaube schon, grundsätzlich ist es natürlich für jeden wichtig, dass man irgendwo so eine Phase mal durchmacht, wo man einfach sein Leben genießt, eine Menge Spaß hat, sich so ein bisschen vom Elternhaus irgendwie frei macht und trennt. Und das war meine Phase. Ja, ist für unsere Verhältnisse damals ein bisschen extrem ausgefallen, das stimmt schon.
Am Ende ist es eine nette Geschichte geblieben und euer Verhältnis ist ja auch immer noch gut zwischen dir und deinem Papa. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Er war dein erster Trainer, dann hast du auch schon gesagt, lange Mentor irgendwo. Trotzdem hat irgendwann auch dieser Abnabelungsprozess stattgefunden, von dem du gesprochen hast. Also wie würdest du euer Verhältnis beschreiben?
Ich habe schon ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Wir quatschen auch heutzutage häufig noch nach Spielen. Mittlerweile bewerten wir jetzt weniger, was unbedingt unten auf dem Platz geschehen ist. Natürlich quatschen wir kurz drüber, aber es war eine lange Zeit so in meiner Jugend, dass ich eigentlich jeden Abend mit meinem Vater telefoniert habe. Er hat in der Regel unter der Woche war er nicht zu Hause, weil er arbeiten musste und war dann nur am Wochenende zu Hause. Trotzdem hat das unserem Verhältnis eigentlich nie geschadet. Beim Fußball war er nun mal immer dabei. Ja, das war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Teilweise hat es natürlich auch ein bisschen Kritik gehagelt, wenn ich mal gespielt habe, wie es ihm vielleicht nicht so gefallen hat oder wenn er ein paar andere Ideen hatte, die ich vielleicht umsetzen sollte. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, hat es mir natürlich unheimlich gut getan, ihn an meiner Seite zu haben. Weil ich schon glaube, dass er ein bisschen was vom Fußball versteht, auch wenn er selber, was ihm glaube ich auch noch ein bisschen wehtut, nur in Warburg gekickt hat. Aber es macht schon Spaß, sich sowohl mit ihm als auch mit meinem Bruder über Fußball auszutauschen.
Wie waren die Erfahrungen damals als genau so ein junger Spieler, der anklopft sozusagen an die Herrenmannschaft? Du hast ja damals U19 beim SC Paderborn gespielt. Wie sind da deine Erfahrungen? Also war das dann, wenn wir darauf zu sprechen kommen, schon der Schritt, jetzt könnte es auch wirklich was werden?
Na, Gefühl war grundsätzlich erstmal die U19 schon noch ein ganzes Stück weit weg von den Profis. Aber natürlich hatte ich das immer so ein bisschen in den Hinterkopf. Es kommt natürlich dann auch mal mit Michael Born kam damals mal ein Manager oder so, der hat uns unsere U19-Spiele angeguckt und natürlich hast du dann immer ein bisschen gehofft, okay, vielleicht gefällt es ihm, was du da machst. Vielleicht kann man irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, oben mittrainieren. Die Hoffnung war schon immer da, aber gefühlt war es trotzdem immer relativ weit weg.
Wann kam und wie kam dieser erste Moment, wo du bei den Profis mittrainieren durftest? Kannst du dich daran noch erinnern?
Das müsste so circa in den Herbstferien gewesen sein damals. Ich glaube, es war eine Länderspielpause. Das heißt, einige Profis vom SCP waren halt nicht dabei, beziehungsweise waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Das heißt, es durften drei Spieler, glaube ich, von uns durften oben mittrainieren. Und ich war einer dieser drei Glücklichen, die es da getroffen hatte. Habe mich natürlich darüber erstmal riesig gefreut. Und dann hatten wir eine Trainingseinheit unter Stefan Schmidt. Wenn ich mich recht erinnere, das hat mir einer der beiden Kollegen erzählt, die damals auch dabei waren, hat der eben nachher zu seinen Trainerkollegen gesagt, okay, der wird jetzt häufiger hier oben sein. Hat mich einfach riesig darüber gefreut, hatte dann da zwei Trainingseinheiten, dann mein erstes Testspiel gegen Gladbach müsste es gewesen sein. Und von da an war ich zumindest oben im Training dabei und dann glaubst du natürlich nochmal anders an diese ganze Profigeschichte.
Du sprichst es an, Stefan Schmidt hat den Stein sozusagen ein bisschen ins Rollen gebracht. In der Folgesaison hast du dann den ersten Profivertrag auch unterschrieben. Was war das für ein Gefühl?
Phänomenal, wirklich phänomenal, weil natürlich hatte ich immer Spaß am Fußball, aber trotzdem ist es ja auch ein Stück weit Arbeit, die man da reinsteckt. Und dafür hatte ich natürlich meine ganze Jugend gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen und dass du das dann schaffst. Es hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet. Nebenbei gab es eine ganze Ecke mehr Geld, als ich das war jetzt für Profiverhältnisse wirklich nicht viel. Auch das ist natürlich dann irgendwo eine Belohnung und das ist ja auch was, worüber man sich dann riesig freut, wenn man mit 18, 19, 20 Jahren auf einmal ein bisschen mehr Geld hat auf seinem Konto, ist das sicherlich auch eine ganz schöne Geschichte. Aber grundsätzlich Profi zu sein, sich wirklich Profi nennen zu können, das hat mir schon viel bedeutet.
Der sportliche Durchbruch dann im Profibereich hat trotzdem noch ein bisschen auf sich warten lassen, wie das dann manchmal so ist. Stefan Schmidt wurde irgendwann entlassen, du in der nächsten Saison ausgeliehen zum SC Verl.
Ja, genau. Es hat dann nun mal nicht direkt so geklappt. Ich war immer mal wieder im Kader, aber muss im Nachhinein auch sagen, hatte deutlich zu viel Respekt vor den anderen Jungs in meiner Mannschaft. Für mich waren das immer noch die großen Profis und ich bin ja nur der Kleine aus der Jugend. Und ich glaube, das war im Nachhinein nicht immer gut, dass ich diesen Gedanken hatte. Da hätte ich ruhig furchtloser auftreten können und müssen vielleicht irgendwo. Genau, und ja, dann war natürlich, wir sind dann damals in meiner ersten Saison aufgestiegen mit Paderborn in die Bundesliga, worüber ich mich natürlich trotzdem riesig gefreut habe, auch wenn ich kein Spiel gemacht habe, und dann dachte, boah, jetzt Bundesliga, jetzt bist du aber wirklich ganz, ganz nah dran an deinem Ziel. Ja, und dann kam natürlich trotzdem so ein kleiner Schock, als sie mir dann mitgeteilt haben, okay, wir wollen nicht verleihen nach Verl. Das tat im ersten Moment schon weh.
Wie hast du das dann, du bist dann ja nach Verl gegangen und bist dann wieder zurückgekehrt. Hat dir das dann im Nachgang trotzdem viel gebracht oder sagst du immer noch, das tut immer noch weh, dass ich damals nochmal einen Umweg genommen habe?
Also ich muss sagen, rein sportlich, glaube ich, hat es mir nicht allzu viel gebracht. Ich habe jetzt nicht allzu viele Spiele in Verl gemacht. Es lief wirklich ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wie wir uns das in meinem Umfeld vorgestellt hatten. Trotzdem, für die Persönlichkeit, glaube ich, war es schon wichtig, mal aus Paderborn rauszukommen, weil auch in Verl wurde ich dann natürlich, war ich zumindest jetzt nicht mehr nur der Jugendspieler, sondern kam von woanders, kam aus der zweiten Liga und ja, hatte einfach, konnte mich besser, freier entwickeln in gewisser Weise. Und deswegen glaube ich, war es trotzdem der richtige Schritt, auch wenn da sicherlich nicht alles funktioniert hat. Aber für mich als Mensch tat es mir sicherlich sehr, sehr gut.
Es wiederholt sich ja so ein bisschen so diese, du hast gesagt, du warst Spätstarter und es hat auch, bist sozusagen nochmal zurückgegangen zu deinem Heimatverein, Spaß mit deinen Freunden, wieder mehr Spaß haben, mit deinen Freunden spielen. Beim SCP hat es auch gedauert, bis du dann sozusagen zu dem wurdest, wie es am Ende war. Ist das so ein bisschen Charaktereigenschaft, dass das halt alles so ein bisschen braucht, bis du die Sachen dann nimmst? Oder gibt es noch so einen Moment, wo du sagst, ab da hat sich irgendwie auch was geändert bei mir? Oder da war ich dann mutig, wie du eben gesagt hast, oder da war ich nicht mehr so zurückhaltend? Oder?
Ja, ich glaube schon, dass ich verändert dann aus Verl zurückkam. Sicherlich ein bisschen offener, ein bisschen mutiger, selbstbewusster in gewisser Weise auch. Aber diesen einen Moment habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aber trotzdem, glaube ich, zeichnet mich das durchaus aus, dass diese Rückschläge, die ich hatte, sowohl in der Jugend als auch dann in Verl, weil dann war natürlich erstmal die Frage, okay, kommst du überhaupt zurück nach Paderborn? Habe jetzt in Verl nicht viel gespielt. Es hat dann, Gott sei Dank, Markus Gellaus war dann damals der erste Trainer quasi wieder. Er hat es erlaubt sozusagen, dass ich mittrainieren durfte und da war ich natürlich unfassbar froh. Und ich glaube schon, dass ich einfach oft gelernt habe, mit Rückschlägen umzugehen und trotzdem weiterzumachen und dran zu bleiben.
Der nächste Rückschlag folgte dann genau in der Saison, in der du zurückgekehrt bist, 2015-16. Du hast den ersten Trainer angesprochen, es folgten noch vier weitere. War das die chaotischste Saison, die du bisher erlebt hast?
Ja, sicherlich. Ich glaube, in Paderborn, ich hatte es irgendwann mal errechnet, hatte ich in meinen ersten vier Jahren, ich glaube, 15 Trainer oder so. Vielleicht sind 15 zu viel, sagen wir mal 12. Auf jeden Fall waren es eine ganze Menge. Und das war sicherlich eine komplett chaotische Saison, auf jeden Fall. Wir hatten so viele Trainer, keiner konnte uns so richtig helfen, wo wir natürlich auch irgendwo als Spieler selber dran schuld waren. Und am Ende der Saison ging es dann nun mal leider runter. Deswegen, das war schon ein unglückliches Jahr.
So wie es runterging, ging es auch wieder hoch. Und mit Steffen Baumgart hat der SC Paderborn eine famose Entwicklung genommen. Er hat dich auch vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger gemacht. Wie war das für dich? Ist das auch vielleicht ein entscheidender Moment gewesen?
Definitiv, auch wenn ich mir das nicht so zugestehen wollte am Anfang. Ich war schon echt sauer auf ihn und habe mich gefragt, wie kann er so blind sein? Ich bin noch ein Sechser. Ich habe in der Innenverteidigung noch nichts zu suchen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass er mir natürlich und das ganze Trainerteam, was es wahrscheinlich mitentschieden hat, dass er mir einfach einen riesen Gefallen getan hat, mich auf diese Position zu setzen. Von da an, das hat mir schon echt einen Schub gegeben. Und von da an ging es dann schwer bergauf. Ja.
Wie äußert sich dann, ich bin sauer auf den Trainer, also dann nach Hause laufen und erstmal irgendwo gegentreten oder?
Ja, ich habe teilweise ein bisschen Schwierigkeiten, das so rauszulassen. Ich fresse es dann auch häufig in mich hinein oder habe es damals in mich hineingefressen. Ja, aber klar, wenn meine Freundin mich gefragt hat, wie war es beim Training, dann war es natürlich scheiße. ja, und damals wusste ich auch nicht so richtig, wohin mit mir, was hat das jetzt zu bedeuten. Ja, macht das dann unter der Voraussetzung überhaupt noch Sinn, hier wirklich weiterzuspielen?
Wie hat dein Vater das bewertet?
Ich glaube, er hat es auch für blind gehalten, wirklich. Weil ich habe mein ganzes Leben quasi so im Mittelfeld ungefähr verbracht. Klar, als ganz kleiner Junge, da läufst du sowieso rum, wo irgendwo der Ball ist, dann ist dann auch egal. Aber ja, sobald wir es ein bisschen entscheiden konnten, war ich quasi im Mittelfeld. Ich habe mich immer als Sechser gesehen, war auch fest davon überzeugt, dass das mit Abstand meine beste Position ist und dass ich es vor allem auch wirklich gut spielen kann. Es hat nur in Paderborn leider nie so richtig geklappt, wie ich mir das oder auch Paderborn sich das vorgestellt habe. Deswegen, mein Vater war, glaube ich, schon auch überrascht und ja, hatte nicht den allzu großen Glauben daran.
Wie hat sich denn deine Stärke auf der Innenverteidigerposition dann eigentlich ausgewirkt? Du hast das auch nicht eingesehen am Anfang, aber dann ja gespielt und im Grunde zeichnet dich ja auch aus, trotzdem da dann weiterzumachen und zu arbeiten und nicht irgendwie zu sagen, oh, bringt alles nichts und der sieht mich da nicht und das muss ja auch irgendwie dann entwickelt worden sein. Muss ja im Grunde beim nächsten Mal beim Training sagen, gut, dann gebe ich jetzt hier auf der Innenverteidigerposition Gas und dann, wie waren die Momente, als du dann gespürt hast oder wann sind die eingetreten, dass das eine gute Entscheidung war eigentlich?
Ja, wie gesagt, am Anfang kam ich natürlich überhaupt nicht damit klar und ich hätte ich die Möglichkeit oder hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich auch gesagt, nein, ich spiele das hier nicht, ich spiele was anderes. Aber die Wahl gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Und irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss, okay, was habe ich davon, wenn ich mich jetzt hier jeden Tag ärgere? Dann bin ich nicht nur beim Training schlecht gelaunt, sondern eben auch zu Hause. Ja, das wirkt sich ja dann auch aufs Privatleben aus, das will dann auch keiner. Und dann habe ich einfach für mich den Entschluss gefasst, okay, ich nehme es an, ich spiele einfach das, ja, was ich gut kann, was ich machen kann, so wie ich diese Position interpretiere, und hatte von da an wieder deutlich mehr Spaß. Und ich glaube, das hat man mir dann auch angemerkt. Ich habe mir weniger Gedanken gemacht, ja, wie geht's weiter oder was ist in einem Jahr, bin ich dann immer noch Fußballprofi, ja, wechsle ich vielleicht, wo bin ich dann nur noch Student? Ja, und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, dass ich ja einfach den Kopf zugemacht habe sozusagen und einfach Spaß am Fußball hatte.
Das hat Lars schon angedeutet oder erzählt, es gab diesen famosen, märchenhaften Aufstieg dann vom SC Paderborn, Durchmarsch bis zur Bundesliga, also da hat es unter Steffen Baumgart richtig Klick gemacht und zeitgleich bei dir ja auch. Wie hast du die Zeit erlebt, dass du dann wirklich voll etabliert Bundesliga-Profi wurdest?
Ja, es war natürlich eine komplett neue Situation für mich, weil ich hatte das quasi dann für ganz lange Zeit nicht, dass ich wirklich Stammspieler war, dass ich wichtig war für eine Mannschaft, dass ich gebraucht werde. Und deswegen war es natürlich generell eine absolut famose Zeit. Wir hatten eine unfassbar geile Truppe. Wirklich, wir haben uns alle richtig, richtig gut verstanden. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht möglich gewesen. Und wir sind einfach mit Freude jeden Morgen zum Trainingszentrum gekommen und wussten, boah, jetzt können wir gleich wieder zusammen kicken. Am Wochenende fahren wir zu irgendeinem Gegner oder spielen auch zu Hause. Und wir haben mal richtig große Chancen, das Ding zu gewinnen. Egal, ob wir hinten liegen oder ja, schon zur Halbzeit 3-0 führen, so gefühlt. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wir wussten immer, was wir können. Und wir haben ja einfach an uns geglaubt. Und ich glaube, daraus hat sich eine Stärke entwickelt, die einfach viel freigesetzt hat. Und deswegen, klar, zwei Aufstiege hintereinander, wer erlebt das schon? Ja? Und wer steigt dann mal in die Bundesliga auf? Es war schon richtig, richtig cool.
Hast du Steffen Baumgart irgendwann auch mal gesagt, danke, dass du die Entscheidung damals getroffen hast, mich dahingestoßen hast?
Ob ich es wirklich jemals so deutlich zu ihm gesagt habe, weiß ich gar nicht genau, aber ja, er weiß schon, dass ich da eine gewisse Dankbarkeit empfinde. Wobei man sagen muss, glaube ich, dass sowohl er mir als auch ich ihm dann irgendwo geholfen habe. Ja. Mhm.
Steffen Baumgart ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir haben auch von ihm eine Frage bekommen.
Hallo Bascho, hier meine Frage. Ich weiß ja, dass du sehr, sehr intensiv studiert hast. Was möchtest du nach deiner Karriere wirklich machen? Und würde eine Trainerkarriere dir nicht gefallen?
Ja, Steffen Ungarn.
Ja, starke Frage. Ich habe keine Ahnung, was ich später mal mache. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt Fußball spielen darf, weil ich glaube, ja, ich hätte bis heute keine Lösung, wo ich mal irgendwie hin will. Ja, natürlich studiere ich. Ich studiere BWL, aber das mache ich mehr, ja, damit ich nachher natürlich was vorzuweisen habe und damit mir gewisse Türen offen stehen. Grundsätzlich, klar, bin ich natürlich Fußballfanat oder liebe generell den Sport. Deswegen ist das, glaube ich, schon eine schöne Geschichte, wenn man irgendwo im Sport bleiben kann. Als Trainer sehe ich mich derzeit noch wirklich überhaupt nicht. Das ist noch viel zu weit weg. Deswegen, da will ich mir auch echt noch keine Gedanken drüber machen. Also die Frage kann ich ihm noch nicht beantworten. Jetzt wird erstmal Fußball gespielt.
Aber du studierst an der Fernuni BWL nebenbei. Und seit wann schon? Also?
Na, viel zu lange schon. Okay. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich schon längst fertig sein. Das steht fest.
Zweistellige Semesterzahl.
Ich zähle nicht mehr. Okay. Das fällt mir dann deutlich leichter. Ich habe es in Paderborn angefangen. Das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert mit dem Training, Spielen, Klausuren. Und bin dann hier in Hamburg an die Euro-FH gewechselt. Ja, und versuche es in einer relativen Regelmäßigkeit zu verfolgen und auch Klausuren zu schreiben.
Aber das heißt, diese Hartnäckigkeit, doch dabei zu bleiben bei dem, was dir einfach am meisten Spaß bringt, Fußball, ist schon was sich durchgezogen hat im Grunde immer.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das hat schon relativ früh eben angefangen, ja, dass ich immer nur Fußball spielen wollte. Und deswegen ist es mir wahrscheinlich auch dann so schwer gefallen, irgendwie meinen Traum aufzugeben. Und zum Glück habe ich es dann ja auch nicht gemacht, sondern bin eben dran geblieben.
Gab es mal einen Moment, wo du richtig nah dran warst? Weil wir jetzt ja schon echt von vielen Rückschlägen gehört haben. Also ich stelle mir es schwierig vor, immer wieder diesen Spaß auch wieder sich vor Augen zu führen dann auf dem Niveau.
Ja, den Moment gab es auf jeden Fall. Das war eben dann, ich glaube, nach unserem Drittliga-Abstieg mit Paderborn, den es ja dann so nicht gegeben hat, weil 1860 ja die Lizenz nicht bekommen hat. Ja, ich hatte mich dann eigentlich so ein bisschen auf den Wechsel vorbereitet, aber mehr auf den Wechsel vielleicht in die zweite Liga oder zu einem sehr ambitionierten Drittligisten. Das haben leider die anderen Vereine anders gesehen als ich. Und auch Paderborn sagte mir dann irgendwann, okay, du bringst zwar viel mit, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Vielleicht musst du dich nochmal neu orientieren. Und das war schon so ein Punkt, wo ich wirklich schlucken musste und wo ich gedacht habe, okay, das war es eigentlich. Weil für mich war immer zweite Liga, erste Liga das Ziel. Das habe ich mit Profisein verbunden. Und von daher war ich damals auch nah dran zu sagen, okay, jetzt habe ich noch ein Jahr einen Vertrag in Paderborn, den nehme ich noch gerne mit. Ich kicke hier einfach ein bisschen, weil es mir auch Spaß macht. Aber nebenbei ja, plane ich schon mal, was ich danach mache.
Okay, krass. Ja. Am Ende, wenn man jetzt die letzte Saison ausklammert, mit dem SC Paderborn, wo du Kapitän warst, die ja relativ im normalen Fahrwasser lief, waren immer die Extreme, ich glaube 6 Jahre, sportlich immer auf oder abgestiegen. Ist das dann aber vielleicht auch so ein bisschen das mentale Stahlbad, durch das man geht, um jetzt da zu sein, wo man ist?
Sicherlich. Ich glaube, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Wobei ich auch in der letzten Saison festgestellt habe, es ist viel schöner, um irgendwas zu spielen. Natürlich immer schöner oben, um den Aufstieg oder eine Meisterschaft zu spielen, als irgendwo unten zu stehen, um den Abstieg zu verhindern. Weil natürlich jetzt nach 5 Jahren oder 6 Jahren in Paderborn, wo es immer auf und ab ging, dachte man sich ja auch, boah, einfach mal eine entspannte Saison spielen, das wäre es doch vielleicht. Das macht aber echt nicht viel Spaß. Das habe ich dann im letzten Jahr auch gemerkt, wenn es 5 Spieltage vor Schluss quasi um die goldene Ananas geht. Dafür spielen wir, glaube ich, nicht Fußball. Nichtsdestotrotz, ja, hat einen das schon gestärkt, auf jeden Fall.
Und es kam der Wechsel dann zum HSV zustande, um mal auch auf die aktuelle Situation zu kommen. Wie kam das zustande und Wie ist die Entscheidung dann in dir gereift, das auch zu machen?
Na, ich war ja quasi ein Jahr vorher nach unserem Bundesliga-Abstieg mit Paderborn, war ich eigentlich innerlich für mich bereit zu wechseln. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Auch hier mit dem HSV hatte ich mich getroffen oder gab es Gespräche und es hat dann aber nicht so sollen sein. Und dann war für mich aber relativ früh eigentlich klar, okay, dann spiele ich das Jahr in Paderborn weiter, werde aber meinen Vertrag da eben nicht verlängern, sondern strebe auch dann zum nächsten Sommer einen Wechsel an. Und da, ja, konnte ja das keiner verhindern, konnten mir keine Steine quasi in den Weg gelegt werden, wie auch immer. Und der Kontakt mit dem HSV ist aber in diesem Jahr nie wirklich abgerissen. Der war einfach immer da. Natürlich habe ich dann auch mit anderen Vereinen Gespräche geführt. Ich glaube, das ist völlig normal und gehört auch irgendwo dazu. Nichtsdestotrotz habe ich beim HSV immer ein richtig, richtig gutes Gefühl gehabt, sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den ganzen Sachen, wie hier vorgegangen werden soll, wie hier Fußball gespielt werden soll. Klar, als ich unterschrieben habe, war der Trainer noch nicht bekannt, aber trotzdem wurde mir halt zugesichert sozusagen, dass es schon in meine Richtung laufen wird, dass hier Fußball groß geschrieben wird, und deswegen war es am Ende dann auch eine relativ leichte Entscheidung.
Okay, gab also keine ernsthafte, oder gab es ernsthafte Alternativen wirklich noch, die kurz davor waren?
Die gab es schon, ja, das auf jeden Fall. Und da macht man sich dann natürlich schon immer viele Gedanken. Ist dann so ein bisschen die Qual der Wahl, dann wiegst du natürlich ab, okay, was ist da gut, was ist woanders besser. Nichtsdestotrotz habe ich am Ende diese Entscheidung mit voller Überzeugung getroffen und bin nach wie vor auch davon überzeugt, dass es die absolut richtige war.
Hat da auch Baumgart und Köln nochmal eine Rolle gespielt, weil er ja schon einer war, der dich auch viel gefördert hat?
Ja, klar. Das war natürlich auch dann die Zeit, wo es hier irgendwo mit dem HSV ein bisschen heißer wurde. Zur gleichen Zeit ist Steffen dann zu Köln gegangen, und natürlich haben wir auch darüber geredet. Das hatten wir eigentlich immer so vereinbart, wenn er irgendwo hingeht, ob es dann die Möglichkeit gibt, mich mitzunehmen vielleicht oder dass ich ihm da folge. Und so haben wir auch darüber gesprochen. Am Ende, glaube ich, hätte das aber oder hat es einfach nicht so gepasst. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, denn jetzt bin ich hier und das ist gut so.
Ja, finden wir auch.
Auf jeden Fall.
Was sollt ihr jetzt auch sagen?
Ja, genau. nicht nur Steffen Baumgart und Köln, sondern ist ja auch sogar, glaube ich, publik geworden. Dein Berater ist ein ehemaliger Schalker-Spieler. Also da gab es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Interesse. Warum am Ende der HSV? Also an was hast du dich verguckt, dass du gesagt hast, nee, ich habe mich mit dem Gedanken irgendwie schon beschäftigt und ja scheinbar auch irgendwie, ja, wie gesagt, drin verguckt, für diesen Club zu spielen?
Für mich ist der HSV einfach ein Riesenverein, wirklich ein Riesenverein, einer der größten in Deutschland, egal ob man jetzt in der zweiten Liga spielt und egal ob das in der jüngeren Vergangenheit dann eben nicht mehr ganz so geklappt hat, wie man sich das hier auch vorgestellt hat. Aber dieser Glanz, den der Verein für mich eben immer noch ausstrahlt, der ist nach wie vor da. Und ich wollte gerne zu einem großen Fußballverein. Ich wollte dieses Ganze drumherum haben, diese Fans im Rücken spüren, die wir jetzt so langsam zum Glück auch an den Spieltagen wieder merken. Und das war mir einfach wichtig bei meinem Wechsel. Und ich glaube, das habe ich dann eben genau vorgefunden hier.
Was sind so deine ersten Erinnerungen an den HSV? Hast du da als Kind oder Jugendlicher irgendwelche Dinge, die dir noch in den Kopf gekommen sind?
Gute Frage. Natürlich erinnert man sich an zahlreiche Spieler. Irgendwie ist mir gerade, wo du die Frage vorstellst oder wo du die Frage gestellt hast, Mehdi Madabikir als erstes in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe keine besondere Verbindung zu ihm, aber ja, es gab ja zahlreiche Spieler, die hier gespielt haben und die auch beeindruckend waren. Ob es Sergei Barbares war oder Rafael van der Vaart, Ruud van Nistelrooy, musste ich letztens irgendwie noch dran denken und dachte dann, boah, wow, im gleichen Verein wie Ruud van Nistelrooy. Das ist schon mega cool.
Mehdi läuft hier auch noch rum.
Ja, da muss ich mal treffen.
Das ist im Nachwuchsbereich auch Individualtrainer. Also vielleicht eine gute Sache. Hat es auch eine Rolle gespielt? Wir haben in der Recherche festgestellt, dass in dem ganzen Region, aus der du kommst, Thomas von Hesen im Reich Höxter auch eins der großen Idole ist, auch über die Grenzen hinaus sozusagen. Und hat das auch eine Rolle gespielt?
Gibt's da Erinnerungen? Nein, muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Natürlich weiß ich das, dass er ja lange Zeit hier war, aber ja, ich habe da wirklich zu ihm überhaupt keine Verbindung. Und das wäre wahrscheinlich einer der späteren Namen, die mir eingefallen wäre.
Ja. Bis zur jüngeren Generation. Dein Jugendtrainer Ludger Krull, der hatte nämlich von ihm geschwärmt.
Ja gut, das ist dann eine andere Zeit. Ja. Aber wenn Ludger schwärmt, das soll schon was heißen. Ja. Dann muss er gut gewesen sein.
War auch ein guter. Stimmt die Geschichte, dass du, nachdem bekannt war, dass du hier hinwechselst, unterschrieben hast, zuerst deine Oma kontaktiert hat? Hast?
Das weiß ich gar nicht. Jetzt frage ich mich auch gerade, wer diese Geschichte erzählt hat. Zumindest habe ich es auf jeden Fall meiner Oma erzählt. Weil die fiebert natürlich auch immer mal wieder mit. Oder was heißt immer mal wieder, eigentlich ist sie immer dabei. Manchmal sind die Spiele ein bisschen zu aufregend, dann ja, schaltet sie lieber zum Ende ein und guckt sich das Ergebnis nochmal an. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, wie sehr meine Oma sich für mich freut. Auch sicherlich, wie sehr sich mein Opa für mich gefreut hätte. Und deswegen habe ich mich auch einfach gefreut, ihr das zu erzählen.
Familie wird schon sehr groß geschrieben bei euch.
Ja, das würde ich schon sagen. Klar, Familie ist wichtig. Wir sehen schon zu, dass wir uns alle in guten Zeitabständen sehen. Und dass wir immer in Kontakt bleiben. Und ich bin auch froh, ja, dass, wenn ich das mal nicht so mache, dass sie dann am Ball bleiben. Dass mein Bruder mich eben häufiger anruft, wenn ich das vielleicht mal aus welchen Gründen auch immer verpasse. Aber wir sind schon. Ja, eine Familie, klar.
Wer sind sonst deine Personen, mit denen du dich über persönliche Dinge auch austauschst? Sind das welche, die noch aus der Jugendzeit kommen, welche, die unterwegs Weggefährten waren, ehemalige Mitspieler? Mit wem tauschst du dich da am meisten aus?
Ja, jetzt natürlich aus der jüngeren Vergangenheit. Habe ich in Paderborn, ich war natürlich viele Jahre da, und habe sehr, sehr gute Freunde da gewinnen können quasi. Zudem besteht auch nach wie vor ein guter Kontakt. Sie sind mittlerweile nicht mehr alle in Paderborn, aber da freue ich mich immer, wenn ich mit den Jungs quatschen kann. Dann reden wir aber eben nicht nur über Fußball, sondern über sämtliche andere Dinge. Dann habe ich noch einen sehr guten Freund, der jetzt letzte Woche auch hier war in Hamburg, der mich besucht hatte quasi. Den ich noch aus meiner Warburger Zeit so kannte und zu dem das Verhältnis sicherlich noch am stärksten ist.
Ist das etwas, was einen auch bodenständig hält, aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich mit normalen Menschen auch noch unterhält und dass wir Fußballer, ja, und wir leben natürlich in der Blase, das ist so. Das ist sicherlich für Erstligaspieler, glaube ich, noch mal mehr so, als das vielleicht bei Zweit- und Drittligaspielern der Fall ist. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sehen, wie es im normalen Leben wirklich läuft. Und ich war schon überrascht, als mein Kollege letzte Woche im Homeoffice dann wirklich von 7 bis 17 Uhr da saß vor seinem Computer und sämtliche Calls getätigt hat. Und ich kam irgendwann, hatte nur einmal am Tag Training und kam dann nach Hause und dachte, boah, der ist immer noch am Arbeiten. Was ein armes Schwein, so okay, ungefähr. Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, um dieses ganze Fußballding so einzuordnen.
Also der hat bei dir, der hat dich besucht, aber dann gearbeitet von
richtig, ja,
unterwegs aus. Okay.
Wie wichtig ist das manchmal, dass man diese Blase auch nochmal zerschlägt, um den Blick zu öffnen?
Ja, ganz wichtig, weil es gibt eben eine ganze Menge mehr als nur Fußball. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil natürlich hast du manchmal auch ein bisschen Druck beim Fußball. Es gibt irgendwo besondere Spiele, die man unbedingt gewinnen will. Es gibt Spiele, wo die Medien mehr darauf achten. Und gerade dann, glaube ich, zu wissen, ja, es gibt noch eine ganze Menge mehr als Fußball. Ich habe noch eine ganze Menge mehr drauf als Fußball. Das kann dann schon beruhigen.
Was sind Sachen, mit denen du dich dann beruhigst oder ablenkst und oder anders beschäftigst, was dich auch runterholt, was dich mal aus der Blase holt?
Ja, da spielt sicherlich meine Freundin, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ja, weil es bei ihr, natürlich interessiert sie sich für Fußball, aber ja, irgendwo auch nicht so richtig. Sie interessiert sich wahrscheinlich für das, was ich da mache, aber ja, wir tauschen uns da klar auch drüber aus, aber ja, eigentlich, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, geht es dann eben weniger um Fußball. Und das ist dann auch einfach eine schöne Geschichte, ja, weil ich dann einfach der Mensch abseits sein kann, der ich neben dem Platz bin.
Wir haben jetzt auch noch mal eine Frage von jemandem, der mit dem du auch guten Kontakt hattest und der noch aus Paderborner Zeiten stammt.
Hallo Hashi, auch ich durfte eine Frage stellen und ich würde dich fragen, wo siehst du dich nach deiner Karriere als aktiver Fußballer? Ist das entweder in Pferdesport und Pferdezucht, als Präsident des SC Paderborn oder als Gast im eigenen Restaurant? Hashi, bis dann.
Ja, das war Robert W. Zorke, Physiotherapeut beim SC Paderborn und ja, langjähriger Freund mittlerweile auch von dir.
Auf jeden Fall. Ich will ihn jetzt nicht zu viel loben, weil das wird ihm definitiv zu Kopf steigen. aber ja, überragender Typ, ganz, ganz wichtiger Typ, auch glaube ich für die Mannschaft, für den Verein. Ja, weil er einfach so eine gute Stimmung in diese Truppe bringt in Paderborn. Das ja, kann man, glaube ich, nicht genug schätzen. Zu seiner Frage.
drei Teile, wir sind gespannt.
da muss ich mir natürlich den Gast in meinem eigenen Restaurant quasi aussuchen. Ja, Robert isst selber sehr, sehr gerne, kann aber auch unfassbar kochen und hat in Paderborn echt wirklich häufig für uns gekocht, hat uns zu Grillabenden eingeladen. Und da kommen wir schon immer auf unsere Kosten, das schmeckt schon echt gut. Und deswegen ja, haben wir immer so ein bisschen rumgesponnen und quasi gedacht, boah, wir müssen doch mal ein Restaurant aufmachen. Und klar, für mich ist natürlich die Vorstellung, es ist zwar mein Restaurant, aber er steht da in der Küche und mal hoch.
Und du bist Gast.
Ich bin Gast und ja, begrüße so ein bisschen die Leute und habe ein gutes Leben.
Okay. Wie ist es um deine Kochkünste bestellt?
Ja, sicherlich nicht mit Robert zu vergleichen. Also ich überlebe schon, das kriege ich schon hin, aber es, ja, ich bin weit davon weg zu sagen, ich kann gut kochen.
Aber würdest du dich als ja, doch Feinschmecker bezeichnen, also jemand, der einfach gerne und gut isst, auch was ausprobiert? Und
ja, ob es wirklich gut ist, was ich esse, ist einmal dahingestellt, aber klar, es gibt schon ja, Gerichte, die ich natürlich sehr, sehr gerne esse. Ich esse auch leider Gottes sehr, sehr gerne Fleisch. Und ja, wenn man grillt beispielsweise, da ja, kann ich nicht genug Fleisch und Würstchen kriegen. Das schmeckt mir einfach unfassbar gut. Und mittlerweile ja, komme ich auch dahin, dass ich mehr und mehr Sachen probiere.
Aber wieso leider? Hast du das Gefühl, man muss sich entschuldigen, wenn man heutzutage viel Fleisch isst?
Nee, das nicht. Aber ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass jeden Tag Fleisch oder jeden Tag mehrfach Fleisch, wie ich sicherlich eine Zeit lang fabriziert habe oder praktiziert habe, dass das einfach nicht gut ist. Ich glaube, da gibt es genügend Alternativen mittlerweile und vielleicht reichen dann zweimal die Woche Fleisch eben auch. Und deswegen hatte ich das so ausgedrückt.
Und gibt es auch Laster, die du so im Food-Bereich hast, wo du nicht ja, vorbeigehen kannst?
Also es gibt schon ein paar Sachen, wie gesagt, wenn ich diesen Grillgeruch in der Nase habe, das ist schon schwer, ja, daran vorbeizukommen.
Kann ich verstehen.
Das macht mir schon eine Menge Spaß. Ich fahre unfassbar auf Kuchen ab. Ich könnte jeden Tag Kuchen essen. Ich bin mehr so dieser trockene Kuchentyp, aber ja, auch das, ich habe jetzt hier in Hamburg das Franzbrötchen kennengelernt. Ist natürlich unfassbar lecker, wirklich. Und ja, das fällt mir schon schwer, ja, da zu verzichten.
Es war ja aber auch eine dreigeteilte Frage. Präsident beim SC Paderborn wäre für die Zukunft.
Ja. Schön, dass er das in Betracht zieht, aber nee, das sehe ich jetzt noch nicht ganz so. Natürlich, ich habe eine lange Zeit in Paderborn verbracht und bin dem Verein im Nachhinein auch sicherlich dankbar, dass ich mich da so entwickeln durfte. Auch wenn es, wie wir vorhin besprochen haben, nicht immer ganz einfach war. Ob ich jetzt der Richtige wäre für den Präsidentsposten, das sei mal dahingestellt, da glaube ich, könnte der Robert eher was machen.
Die dritte Möglichkeit wäre ja gewesen, Pferdezucht. Das musst du auch mal ein bisschen ausführen vielleicht.
Ja, das ist eine Anspielung auf meine Freundin. Meine Freundin hat nun mal Pferde. Deswegen gab es auch eine Zeit lang, wo wir häufiger mal am Stall waren. Und das hat Robert in gewisser Weise so ein bisschen belächelt. Pferdezucht, nein, muss nicht unbedingt sein, wobei ich wirklich sagen muss, dass mir die Pferde meiner Freundin deutlich mehr ins Herz gewachsen sind, als ich mir das damals hätte vorstellen können.
Deine Freundin ist jetzt schon oft zur Sprache gekommen. Wann habt ihr euch kennengelernt und wie?
Wir kennen uns schon ewig. Warburg ist klein. Da gibt es jetzt nicht allzu viele schöne Mädels. Spaß. Aber wir haben eben in unserer Kindheit auch nur 3 Straßen, glaube ich, entfernt gewohnt oder voneinander entfernt gewohnt. Und deswegen kenne ich sie quasi schon mein Leben lang. Hatte dann aber eigentlich Ewigkeiten keinen Kontakt zu ihr. Und das kam dann irgendwann, ich glaube, als sie 15, 16, 17 war. Und ich war dann eben 2 Jahre älter zu dem Zeitpunkt.
Trotzdem die Jugendliebe.
Ja, kann man schon so sagen. Klar, wir sind jetzt natürlich schon eine ganze Weile zusammen. Jetzt muss ich einmal richtig rechnen. 8 Jahre müssten es mittlerweile sein. Ist natürlich schon eine ganze Menge. Und habe schon viel mit ihr erlebt.
Die Freundin mit an Bord. Du hast gesagt, das Franzbrötchen hast du kennengelernt. Für dich ist trotzdem ja Hamburg und Hoher Norden sicherlich auch noch irgendwo was Neues, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit in Warburg/Paderborn verbracht hast.
Ja, definitiv. Ich kenne es eigentlich so natürlich besonders aus Warburg in Paderborn dann ein bisschen weniger, aber auch, dass natürlich die Bordsteine quasi abends um 8 wurden sie nochmal hochgeklappt quasi und dann sah man nicht mehr ganz so viele Leute. Deswegen ist es definitiv einfach was anderes, hier so viele Menschen zu sehen. Auch Menschen, die sich gefühlt nicht unbedingt einen Kopf darum machen, wie sie von anderen gesehen werden. Aber ich finde es einfach schön, hier so den Trubel der Stadt mitzuerleben, weil ich glaube, das genau jetzt für mich eben einfach brauchte.
Also dieses dann der nächste Schritt zu sein, auch genau bei so einem Verein größer, ein bisschen Stadt größer, das ist das, was du dir dann auch jetzt so was gespürt hast, dass das jetzt der Moment ist.
Absolut. In den letzten Jahren ist einfach dieser Gedanke in mir gereift, dass ich eben raus will aus Paderborn, raus so aus meiner Komfortzone in gewisser Weise, weil das auch Paderborn ist ja irgendwo dann noch zu Hause. Ja, mein Vater wohnt nach wie vor eine halbe Stunde da von Paderborn entfernt. Meine Oma ist noch da, mein Bruder schwirrt irgendwo noch darum. Meine Mutter wohnt mittlerweile ein bisschen woanders, aber trotzdem zähle ich sie dann auch noch irgendwie da zu diesem Zuhause logischerweise. Und ich wollte einfach mal ganz gerne weg. Wie du es angesprochen hast, zu einem größeren Verein, in eine größere Stadt, um mich persönlich auch einfach weiterzuentwickeln, abgesehen oder abseits jetzt vom Fußball. Und ich glaube, hier sind einfach die Möglichkeiten dazugegeben.
Du hast auch mal im Interview vor ein paar Wochen am Anfang jetzt hier gesagt, dass du genau auf das auch Bock hast, was dann auch alles beim HSV auf dich zukommt. Eben dieses, es ist halt einfach auch mehr los. Man wird anders betrachtet, aber man hat das Gefühl gehabt, da, wie du es da auch gesagt hast, da freust du dich richtig drauf, beziehungsweise das ist etwas, wo du Bock drauf hast.
Ja, total. Ich hatte es damals, oder damals ist jetzt ein bisschen übertrieben, vor ein paar Wochen schon angesprochen, dass es mir einfach Spaß macht. Wenn der Fokus auf einem liegt, wenn man natürlich irgendwo kritisch beäugt wird, und wenn man einfach ständig so ein Feedback kriegt, wie es denn läuft, Und das wollte ich einfach für mich haben, dass dann nochmal ein ganz anderer Fokus auf mir, auf uns liegt, als es eben in Paderborn der Fall war. Und klar, das habe ich natürlich spätestens in dieser Woche dann gemerkt, dass es auch so ist.
Und wie hast du dich dabei gefühlt? Also
ja, es ist ja, man kann jetzt nicht behaupten, dass mir das natürlich richtig gut gefällt. Wenn man ein Spiel verliert und dann kommen eben auch kritische Fragen, weil sonst würden wir am besten jedes Spiel verlieren, dann hätte ich das ja jede Woche. Das ist es nicht, aber für mich gehört das einfach dazu, oder ich glaube eben, dass das dazu gehört, dass man sich auch mit solchen Situationen dann auseinandersetzt. Das ist einfach wieder eine Herausforderung, die man meistern kann. Und das ist ja einfach eine schöne Geschichte.
Fast schon ein gutes Schlusswort. Aber ja, weil wir gerade schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen haben. Wir haben eine neue Rubrik bei uns im Podcast, passend zur kommenden Saison oder aktuellen Saison, eher gesagt 2021, 2022. Die beschäftigt sich noch mit drei Zukunftsfragen zum Abschluss. Die erste, Bascho. Was möchtest du im Leben noch lernen?
Oh, wenn ich jetzt anfänge, dann wird es wahrscheinlich eine lange Liste.
Los geht's, wir haben Zeit.
Ich würde unfassbar gern tanzen können. Ich kann es leider überhaupt nicht. Aber ja, wenn ich das könnte, das würde mir schon echt gut gefallen. Wir belassen es erstmal beim Tanzen.
Also Standardtanz oder speziell?
Sowohl als auch. Klar, Standardtanz vielleicht.
Disco Fox.
Den kriege ich noch so einigermaßen hin. Nein, aber ja, irgendwie so dieses, es gibt da so ein Shuffeln. Ich hatte es auch mal eine Zeit lang ausprobiert. Mir fehlt aber einfach so ein bisschen dieses Rhythmusgefühl leider. Ich kriege es nicht ganz so gut hin. Aber ja, ich gucke mir sehr, sehr gerne Videos an, sei es bei Instagram oder sonst wo, wo Leute einfach gut tanzen können. Ich finde eben, es sieht richtig gut aus und deswegen würde ich es auch gerne können.
Okay, aber nicht Breakdance oder sowas?
Ganz so wild nicht. Muss es dann nicht sein. Einfach so ein paar coole Moves drauf haben, das würde mir schon völlig ausreichen.
Okay.
Zweite Frage. Was steht noch auf deiner Bucketliste?
Auf meiner Bucketlist steht definitiv Chicago. Ich möchte unbedingt mal nach Chicago. Ich war noch nie da. Ich war jetzt beispielsweise schon in New York und in Miami. Aber irgendwie zieht mich Chicago unfassbar an. Ich weiß nicht genau wieso. Aber wir hatten damals einen Spieler, Kyrie Shelton in Paderborn, der eben aus den USA kommt. Und er hat immer zu mir gesagt, Chicago ist New York in schön und in sauber. Und ich wollte mich mal vergewissern, ob das wirklich so der Fall ist.
Okay, aber du scheinst auch USA-Fan zu sein. Du warst schon öfter da.
Genau, ich war jetzt ein, zwei Mal da. Irgendwie fasziniert mich das schon. Klar, New York, wie riesig das ist. Ich glaube, wen das nicht beeindruckt, das ist schon ungewöhnlich dann. Und deswegen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde ich da sehr, sehr gerne wieder hinfliegen.
Haben die USA darüber hinaus noch etwas, was dich fasziniert, jetzt abgesehen von großen Städten? Ist es dann vielleicht auch, die sind ja sehr sportaffin, auch die Amerikaner zum Beispiel. Bist du da US-Sport bewandelt irgendwie?
Leider nicht genug. Also ich würd überall hingehen. Ich war beispielsweise auch bei einem Footballspiel in London, werden die ja, glaube ich, hin und wieder ausgetragen. Das hatte ich mir auch mal mit zwei, drei Jungs angeguckt. Ich war noch nie beim Basketballspiel. Würde ich auch sehr, sehr gerne mal sehen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Basketball- oder der größte Football-Fan bin, aber diese Leidenschaft dafür finde ich schon beeindruckend.
Dritte und letzte Frage für die Zukunft ist, was würdest du oder willst du gerne weitergeben?
Da hast du dir jetzt auch eine schwierige Frage ausgesucht. Was würde ich gerne weitergeben? Ich glaube, ich würde gerne weitergeben, dass man dieses Gewissen oder dieses Wissen, dass man mit Spaß und Ehrgeiz und einem gewissen Verantwortungsbewusstsein eine ganze Menge erreichen kann. Dass man, sich immer viel vornehmen sollte, auch große Ziele haben sollte. Und dass man da dann einfach akribisch drauf hinarbeitet und dass man das dann auch wirklich schaffen kann. Ja, und ich glaube, wenn ich das ein bisschen vermitteln kann, dann ist das schon schön.
Und aus auch keine Frage des Alters sozusagen, also Schritt für Schritt als Spätstarter?
Ich glaube, egal wann man sich was vornimmt, das kann man immer noch erreichen. Natürlich als 50-Jähriger oder beziehungsweise für meinen Vater wird es jetzt schwer, nochmal Fußballprofi zu werden. Aber grundsätzlich sollte jeder eben im Ziele haben, die er einfach verfolgt und die er dann auch, ja, für die er alles gibt. Und am Ende des Tages gibt es dann, glaube ich, nichts Schöneres, wenn du was erreichst, ja, wo du lange darauf hingearbeitet hast.
Sehr gut. Gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort. Du bist der lebende Beweis dafür, wie die Geschichte ja gezeigt hast, die du uns jetzt erzählt hast über die vergangenen Stunde 20, 30, weiß nicht, was wir auf dem Tacho haben.
15.
Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du zu Gast warst hier im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Eindrücke und aus deinem bisherigen Leben. Und ja, wir freuen uns, dass du hier warst.
Vielen Super. Dank. Ich danke euch auch.
Und ja, dann verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pur der HSV. Und bis dahin natürlich, wie immer,
nur der HSV.
Pur der HSV, der HSV-Podcast.